Kapitel 4 Die Tür. Der Rückzug von meinem Gelübde an Gott durch das Mittel von zerstreuender, ablenkender Unterhaltung begann eine Ernte von schwindelerregenden Ausmaßen hervorzubringen. Meine Karusselerfahrung schien mit jedem Durchgang immer schneller zu werden. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung stellte immer höhere Anforderungen an mich, während es gleichzeitig schien, dass die Chancen auf Erfolg sich verringerten. So viele junge Leute verlangten danach, in den verschiedenen Bereichen meiner Kultur im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, wobei doch nur wenige eine solche Position gleichzeitig innehaben konnten. Die von dem Verführer angeregten Träume und Sehnsüchte, die ich in meinem Herzen hegte, begannen die vorhersehbare Ernte der Ernüchterung einzubringen. Oft malte ich mir aus, irgendeine große Leistung zu vollbringen, für die meine Mitschüler, meine Gemeinschaft und meine Nation mir gratulieren würde. Ich saß fasziniert da und schaute mir an, wie heldenhafte Sportler aus Australien die Goldmedaille in ihrer gewählten Disziplin gewannen, und der Verführer flüsterte mir zu, dass dies der Weg der Erlösung sei. Meine Existenz durch bedeutende Leistungen des Verstandes und des Körpers zu rechtfertigen, schien mir die perfekte Lösung, um mich mit der vermeintlichen Irritation umzugehen, die ich Gott, meinen Eltern und meiner Gemeinde durch mein Versagen verursacht hatte. Der Wunsch, meine Existenz zu rechtfertigen, war so natürlich und instinktiv wie das Atmen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich in der Anbetung Kains unterwiesen wurde, wenn ich versuchte, das, was ich selbst hervorbrachte, als Opfergabe für die Anbetung Gottes darzubringen. Indem ich auf die Stimme des Verführers hörte, hatte ich mich unwissentlich auf einen Konfrontationskurs mit dem Gesetz des Lebens begeben. Die Rechtfertigung meiner Existenz durch Erfolg und Leistung im Vergleich mit anderen steht im genauen Gegensatz zur liebevollen und fürsorglichen Beziehung mit den gleichen Menschen. Echte Freundschaften entglitten mir unbewusst, da jeder Einzelne um mich herum eine mögliche Gefahr für meine Ziele darstellte oder umgekehrt ein Verbündeter sein konnte, dem ich beim Erreichen meiner Ziele benutzen könnte. Dennoch sehnte ich mich die ganze Zeit danach, geliebt zu werden und enge Freunde zu haben. Diese gegensätzlichen Kräfte brachen von Zeit zu Zeit in meiner Seele hervor, als Warnsignale für den Weg, den ich beschritten hatte. Ich erinnere mich noch deutlich an ein Basketballspiel, das solch einen für alle sichtbaren Ausbruch auslöste. Mir war es gelungen, an einem entscheidenden Punkt in dem Spiel einen Gegner den Ball abzujagen. Aber der als Schiedsrichter fungierende Lehrer beschuldigte mich des Foulspiels. Der Geist des Erfolges, jetzt darauf gerichtet, mich selbst zu rechtfertigen, legte für einen Moment jedes Gespür von Respekt für meinen Lehrer lahm, und ich ließ einen Schwall von bösen Worten über die Fehlerhaftigkeit seiner Entscheidung auf ihn los. Ich hatte völlig jeden Sinn verloren für meine Verpflichtung, Autoritätspersonen zu respektieren. Wut überflutete mich und brachte eine ganze Reihe von sehr unanständigen Reaktionen hervor. Ich hörte die Stimme meines Geliebten zu mir sprechen. Leise kamen die Fragen: Ist alles in Ordnung, Adrian? Ist das wirklich, wie du sein möchtest? An dem kritischen Punkt, als der Verführer eine Ernte der Rebellion in mir vorbrachte, war mein Geliebter in der Lage, mich zu fragen, ob mir der Geschmack gefiel oder ob ich mich nach etwas Besserem sehnte. In der Tiefe der Finsternis war es mir möglich, den Unterschied in den Stimmen zu erkennen. Der dunkle, mürrische, rachsüchtige Geist, der von mir Besitz ergriffen hatte, stand nun im Gegensatz zu der zarten, süßen und sanften Stimme meines Geliebten. Der Schiedsrichter sperrte mich von dem Wettkampf, der Verführer schlug Vergeltung vor. Mein Geliebter legte mir nahe, dass ich meinen Weg sorgsam überdenken sollte. Die Stimmen weiteten sich aus und der große Kampf um meine Seele wurde ernst. Dies war der Angelpunkt in meinem Leben, ein ewiger Moment, in dem eine Entscheidung getroffen wurde, die den Kurs für meinen Weg bestimmen würde. Mein Geliebter rief mich in einer Weise, die in mir einen tiefen Wunsch nach Veränderung wachrief. Ich wollte nicht böse, aggressiv oder gewalttätig sein, ich wollte Friede, Freude und Liebe. Eine Türöffnung begann in meinem Geist Gestalt anzunehmen, die Wahl begann ins Blickfeld zu rücken. Dieser Wunsch musste gestärkt werden durch weitere unheilvolle Ernteeinträge von den Einflüsterungen des Verführers. Der allwissende Hochbetagte ließ sich von meiner Torheit nicht verspotten. Die Vorsehung ließ es zu, dass eine Reihe von rasch aufeinanderfolgenden Ereignissen mich dazu veranlasste, den Schweinestall verlassen zu wollen und zum Haus meines Vaters zurückzukehren. Als die gegensätzlichen, tektorischen Platten meiner Sehnsüchte aufeinanderprallten, wurden mir kurze Momentaufnahmen meines sündhaften Charakters gewährt, die ich nicht verbergen konnte. Mit jeder Ernte, die der Verführer von mir erlangte, wurde der Ruf meines Geliebten stärker, meine Füße von der Straße der Erlösung zuzuwenden und Freiheit von der Tyrannei des Ichs zu finden. Der scheinbar unschuldige Wunsch nach Anerkennung durch mein Können und meine Leistung ließ mich mit der Realität zurück, dass von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Jesaja 1, Vers 6. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10 bis 12. Mein Geliebter bewies solch ein Geschick und Weisheit im Umgang mit mir. Er kannte den Schmerz, den ich erleiden würde, und dennoch erlaubte er mir den Weg zu wählen, den ich wünschte. Er legte mir keine Beschränkungen auf und ging mit mir durch die schmerzhafte Ausbeute, die ich von dem Verführer zusammengetragen hatte. Jedes Mal, wenn ich fiel, schimpfte er mich nicht aus. Er verurteilte mich nicht und er zeigte auch keinen Geist der Verärgerung. Er fragte einfach, ob ich etwas Besseres wünsche. Und er ließ mich ein wenig von seiner Liebe spüren, indem er mein Herz umwarb. Die Tür stand jetzt völlig offen vor mir. Ich erkannte die Ketten an meinen Armen, meinen Füßen und meinem Nacken. Ich konnte nun sehen, dass ich auf dem Weg in die sichere Zerstörung war. Aber Hoffnung von meinem Geliebten flackerte tief in meiner Seele. Da sagte Evangelist, »Wie, du bist nicht willig zu sterben, da doch das Leben mit so viel Übel und Plagen verbunden ist?« »Ja«, antwortete der Mann. Ich fürchte aber, dass die Last, die ich auf dem Rücken habe, mich noch tiefer hinabdrücken werde als ins Grab, dass ich in die Hölle hinunterfalle. Ich bin nun nicht geschickt, ins Gefängnis zu gehen, so bin ich auch nicht geschickt, ins Gericht zu treten und danach die Strafe auszustehen. Das sind die Gedanken, die machen, dass ich so ängstlich rufen muss. »Ist es so mit dir?« sagte Evangelist. »Wie kommt es dann, dass du noch stille stehst?« »Ach«, erwiderte er, »weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll.« Da zeigte Evangelist, wie geschrieben steht in dem Buche, entrinnt dem zukünftigen Zorn. Als der Mann diese Worte gelesen hatte, sah er betrübt Evangelist an und fragte, »Wo soll ich denn hinfliehen?« »Hierauf«, sagte Evangelist, indem er mit seinem Finger über ein weites, weites Feld hinzeigte. »Siehst du dort die kleine enge Pforte?« »Nein«, antwortet der Mann. Da sagt der andere, »Siehst du denn da nicht ein scheinendes Licht?« »Ja«, sprach der Mann, »ich glaube wohl.« »Nun«, fuhr Evangelist fort, »so behalte dieses Licht im Auge und gehe gerade darauf zu. So wirst du die enge Pforte sehen, und wenn du an dieselbe anklopfst, so wird man dir weiter sagen, was du tun sollst.«